Ich soll noch kurz was zu mir sagen. Also, mein Name ist Dirk Düring, ich bin Pastor in Solingen und bin ein richtiger Fischkopf, ein Muschelschubser, ein Schlickrutscher. Also komme von der Küste ursprünglich. Gott hat mich einen kleinen Umweg geführt, bis ich in Solingen gelandet bin. War 5 Jahre in Russland, fast 20 Jahre im Schwobenländle und freue mich jetzt hier zu sein. Euer Pastor hat mich heute 10 Kilometer durch die Gegend geschliffen. Es war super. Wir sind zum Roten Fels gefahren und ich habe eure schöne Natur hier sehen dürfen. Und Winfried hat mir Dinge gezeigt, die hätte ich allein nie gesehen. Und dank dir dafür. Und ihr lebt hier ja fantastisch. Das ist ja, ihr macht ja immer nur Urlaub hier, oder? Das, hier kann man Urlaub machen, aber so richtig, denke ich. Und das war richtig warm da, richtig sommermäßig. Und wir 10 Kilometer gelaufen und haben uns dann belohnt mit einem Eis zwischendurch. Und ich freue mich, dass ich jetzt heute Abend hier sein darf und dass wir weitermachen bei diesem echt wichtigen Thema vom Fruchtzwerg. Ich weiß nicht, ob ihr gestern so ein Fruchtzwerg, kann man genießen sagen? Ich weiß es nicht. Probiert habt. Ich habe ihn probiert, eigentlich das erste Mal, so ein Fruchtzwerg gestern. Ich habe das immer nur meine Neffen und Nichten essen sehen und habe gestern das erste Mal auch einen gegessen. Und ja, sie sind süß. Aber schmeckt eigentlich. Und Fruchtzwerg, so ein kleiner Joghurt. Wie kommt man von so einem kleinen Joghurt zur reifen Ernte? Und das ist ja übertragen gesehen auf unser Leben. Wie komme ich von meinem kleinen Christsein dazu, dass Jesus mich gebrauchen kann in dieser Welt? Kann er mich überhaupt gebrauchen? Und wenn ja, wie schaffe ich das, ohne dass das Stress wird? Ohne dass ich ausbrenne? Ohne dass ich irgendwann so fertig und müde bin, dass ich denke, ich will nicht mehr? Und wir haben gestern damit angefangen, uns anzuschauen, der Galaterbrief an die Gemeinde da so in der Türkei geschrieben, weil dem Paulus der Hals schwillte, weil die Leute versucht haben, durch Einhaltung von religiösen Gesetzen Gott näher zu kommen. Und er sagte, das ist doch nicht möglich, ich habe euch doch ein anderes Evangelium präsentiert. Ich habe euch doch erzählt, dass Jesus euch zu Gott bringt und er ist der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, nichts anderes. Und jetzt, kaum bin ich weg, kaum kommen da andere Leute aus Jerusalem, schon verlasst ihr den Weg. Und wir haben davon dann gehört, dass diese Verbindung zu Jesus, mit Jesus, die lässt Früchte wachsen. Und was braucht es dazu, diese 3 Dinge noch? Der gute Boden, und ihr seid heute hier in der Gemeinde, die Gemeinde ist der gute Boden, das Wort Gottes und das Gebet, die Gemeinschaft mit Jesus. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Wir haben mit der ersten Frucht angefangen. Wir haben angefangen, über die Liebe nachzudenken und haben gesehen, die Liebe, die Jesus uns bringt, ist so ganz anders wie die Liebe um uns herum. Und wir müssen in dieser Liebe von Jesus tief verwurzelt, connected sein mit dieser Liebe. Und dann gibt es ja noch andere, die überspringen wir einfach mal, diese Früchte, die da noch sind. Wir haben mit der Liebe angefangen, dann gibt es die Freude und ich spüre das heute hier auch schon, da ist eine Freude da, eine Freude zusammenzukommen, endlich auch mal ohne Maske wieder sich in die Augen gucken zu können. Ich habe gerade erzählt, wir haben einen 8 Monate alten kleinen Jungen bei uns in der Gemeinde, der hat gelernt, weil wir noch mit Maske da in Nordrhein-Westfalen sitzen müssen. Dieser kleine Junge hat gelernt, über die Augen zu sehen, ob man lacht oder nicht. Und der fängt an zu lachen, wenn du unter der Maske lachst. Der hat das schon gelernt. Freude. Und es geht nicht um so gespielte Freude. Es geht nicht um gespielte Liebe, sondern echte, tiefe Freude. Sogar mitten im Leid, wenn es dir dreckig geht und du trotzdem Freude empfinden kannst, weil du Jesus kennst. Und dann der Frieden. Und ich glaube, das ist ein Thema, das im Moment alle beschäftigt, Frieden. Aber da geht es nicht um das Schweigen von Waffen, da geht es um einen Frieden, den du ganz tief im Herzen erlebst, der dich ruhig macht, trotz all dem, was um dich herum passiert. Und dann ist da noch die Geduld. Ich bin froh, dass ihr das Thema nicht gewählt habt. Das ist nicht meine Kernkompetenz, Geduld. Und ich habe einen guten Freund, der mag so gerne so diese Knobelspiele. Kennt ihr die, so Metalldinger, die du auseinander, oder so Holzwürfel, die du zusammensetzen oder auseinander. Oh, ich schaffe es bestimmt eine Minute 30 und dann werfe ich das Ding gegen die Wand. Ich bin froh, dass ihr das nicht gewählt habt. Aber heute Abend geht es um ein anderes Thema, nämlich Freundlichkeit und Güte. Freundlichkeit und Güte. Und wir wollen uns den Bibeltext, der uns diese Tage beschäftigt, nochmal anschauen. Ich lade euch ein, aufzuschlagen. Galater, Kapitel 5, die Verse 16 bis 26. Und da heißt es: Deshalb lebt so, wie es eurem Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure selbstsüchtigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in einem ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Lass uns beten. Danke für dein Wort. Herr, wir leben von deinem Wort. Wir verhungern, wenn wir dein Wort nicht hören, wenn wir dein Wort nicht lesen. Geistlich, Herr. Und wir möchten dich so sehr bitten, dass du jetzt an diesem Abend zu uns sprichst. Wir wollen unsere Herzen ganz weit aufmachen. Wir wollen dich bitten, dass du durch deinen guten Geist zu jedem Einzelnen, zu jeder einzelnen Person sprichst. Dass es reinhaut, Herr, dass wir hören können, was du von uns willst. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. Wir loben dich, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns kennt und der uns liebt und der etwas mit uns vorhat. Amen. Ich bin neulich durch die Straßen von Solingen gegangen und so eine alte Frau kam auf mich zu. Sie sah mich und grinste von einem Ohr zum anderen und sagte: Sie sind aber schön groß. Und gehen an mir vorbei. Und ich stand da ein bisschen verwirrt. Aber sie hat ja recht, ich bin ja groß, ne? Und sie fand das toll und hat mir das gesagt. Und sie strahlte mich einfach an. Und ich bin den ganzen Tag durch Solingen gegangen und dachte: Ich bin schön groß. Das fällt anderen auf. Und das hat mich angesteckt. Diese Freundlichkeit dieser Frau, die hat mir den Tag verschönert. Eine Aussage: Natürlich weiß ich, dass ich schön bin. Natürlich weiß ich, dass ich groß bin. Aber wenn dir das noch mal jemand anders sagt, das geht runter wie Honig, das verschönert deinen Tag. Und so Freundlichkeit ist so ein positives Erlebnis, dass Freundlichkeit deinen Tag ganz verändern kann. Auch wenn du morgens schlecht aufgestanden bist, den Kaffee verschüttet hast, auf einen Legostein getreten, dich jemand von der falschen Seite angemacht hat und du den Autoschlüssel und so suchen musst. Und dann, wenn dann so ein freundlicher Mensch kommt, das kann den Tag total verändern. Und Freundlichkeit ist nicht eine Sache, die nur ganz bestimmte Leute angeht. Kennt ihr so freundliche Leute? Hier, kennt ihr noch die Silbers da in Korntal? Die sind die Freundlichkeit in Person, wenn man die trifft. Die begrüßen einen überschwänglich, die haben immer Zeit, die reden mit dir, die nehmen dich wahr, die können sich an das erinnern, worüber du mal gesprochen hast. Und das ist deren Persönlichkeit. Und das sind also ganz bestimmte Leute, oder? Ich muss doch nicht freundlich sein. Und es gibt so auch verschiedene Volksgruppen bei uns in Deutschland. Einige sind für ihre Freundlichkeit bekannt, die anderen sind mehr so ein bisschen mürrisch und ein bisschen so, die so durch die Weltgeschichte gehen, als wäre ihnen gerade irgendwas über die Leber gelaufen. Und aber Freundlichkeit ist natürlich einerseits charakterbedingt, aber wir sprechen hier von einer Frucht des Heiligen Geistes. Warum? Weil Freundlichkeit in der Bibel überall vorkommt. Und eine Sache der Freundlichkeit ist schon als Mose Gott begegnet. Als Mose und Gott ganz intensive Zeit zusammen haben. Wir lesen das dann im 2. Mose 33 und da könnt ihr mal mit aufschlagen, 2. Mose 33 ab Vers 12, da ist Mose mit Gott unterwegs und dann sagt Mose da so zu ihm: Hey, du hast mir jetzt einen Auftrag gegeben und ich soll jetzt diesen großen Auftrag verfolgen. Ich soll die Leute nach Kanaan ins verheißene Land bringen. Aber woher weiß ich denn, dass du in Vers 12 zum Schluss, dass du mir freundlich gesinnt bist? Woher kann ich das wissen? Und wenn du wirklich mit mir bist, dann, damit ich das verstehe, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du mir freundlich gesinnt bist. Und dann sagt Gott zu ihm: Weißt du was? Ich werde dir ein Zeichen geben, dass ich dir freundlich gesinnt bin. Ich werde mit dir gehen. Ich werde mit euch gehen. Ich werde euch nicht nur schicken, ich werde euch nicht nur die Richtung zeigen, ja, da sollt ihr hin, los, auf, sondern ich gehe mit euch. In Vers 14 heißt es, und der Herr antwortete: Ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Und dann geht es weiter, dass der Mose dann sagt: Okay, wenn du mit mir gehst, wenn du uns freundlich gesinnt bist, dann zeig uns das doch, zeig mir das ganz persönlich. Und dann sagt Gott: Das will ich machen. Das will ich machen. In Vers 19, der Herr antwortete: Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke dir meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Und dann sagt er: Stell dich dahin und ich gehe an dir vorbei. Stell dir das mal vor, dass Gott sagt: Stell dich dahin, ich werde an dir vorbeigehen. Du darfst mir aber nicht ins Gesicht gucken, dann musst du sterben, sagt Gott hier zu Mose. Aber ich werde an dir vorbeigehen und dann, wenn ich an dir vorbeigegangen bin, werde ich dir ein Zeichen geben und du wirst mich von hinten sehen können. Das ist doch irre, oder? Das ist mein Wunsch, so Gott mal, und wenn es nur von hinten ist, sehen zu können. Und Gott zeigt sich, Gott ist in seiner Freundlichkeit dem Mose so gesinnt, dass er sich ihm zeigt und dass er sagt: Ich zeige mich nicht nur dir, ich gehe mit dir. Ich habe dir einen großen Auftrag gegeben und ich werde nicht einfach nur sagen: Geh und ich verlasse dich dann, sondern er geht mit Mose dann. Und wir kennen die Geschichte, ne? Tagsüber ist er mit dem Volk vorausgegangen in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Und da konnte das Volk die Freundlichkeit, die Güte, das Erbarmen, die Gnade Gottes erkennen. Gott will sich zeigen. Oder eine andere Geschichte, wo im Psalm 34 sagt David dann: Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Da geht es nicht nur um Gott so ein bisschen hinterher zu gucken, sondern sehet und schmecket. Das finde ich eine tolle Stelle, gerade für uns Stadtmission Solingen. Wir lieben es nämlich zu essen gemeinsam. Ich habe noch keine Gemeinde getroffen wie in Solingen. Wenn wir Gemeindefeste haben, dann biegen sich die Tische. So viel wird da Essen mitgebracht. Und am Ende der Feierlichkeiten ist nichts mehr da. Vorher in der Stelle da, wo ich vorher war, in Korntal, da waren im Gottesdienst 500 Leute, und wenn man ein Fest hatte, dann musste ich immer noch irgendwelche Tupperdosen organisieren, weil man musste immer so: du nimmst noch was mit, na, oh, bitte nimm noch was mit, sonst muss ich es wegschmeißen. Und hier in Solingen, nichts mehr da. Und da so dieses: sieh, wie freundlich, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Und für uns, die wir jetzt im Neuen Testament leben, wir kennen das doch, oder? Das Abendmahl ist ein Zeichen der Freundlichkeit Gottes. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sehen wir nicht nur den Kelch und das Brot, wir schmecken die Freundlichkeit unseres Herrn, dass er mit uns ist, dass er da ist, dass er uns nicht alleine lässt, dass er nicht nur sagt: jetzt macht mal Gemeinde, jetzt geht mal zu euren Nachbarn, jetzt ladet mal die ein, jetzt geht zu den Kranken, macht dies, macht das, macht jenes. Sondern der Herr ist da, er ist mitten da, er ist mitten unter uns. Und diese Freundlichkeit, von der Paulus im Galater 5 spricht, das ist ja, wie gesagt, nicht eine Typsache, das ist nicht eine Erziehungssache, Freundlichkeit, sondern, wenn wir das jetzt gesehen haben bei Mose, es ist die Wesensart Gottes. Gott ist freundlich. Und ich staune darüber, dass viele Christen, die nicken das vielleicht ab, ja, stimmt so, aber tief in diesem Herzen haben sie Zweifel, dass Gott wirklich freundlich ist. Tief im Herzen ist da diese Vorstellung, dass Gott da im Himmel mit verschränkten Armen sitzt, so leicht nach hinten gelehnt, auf dein Leben guckt und vielleicht immer nur so mit dem Kopf schüttelt. Oh Mann, was macht er jetzt wieder? Oh Mann, ich habe ihm doch gesagt, was er tun soll. Oh. Da ist nichts von Freundlichkeit, da ist Kontrolle, da ist sofort haut er einen drauf, wenn du was falsch machst. Und da ist überhaupt kein Verständnis dafür, dass Gott so ganz anders ist, dass wir ein Gottesbild haben, das total verschoben ist. Vielleicht sind wir Prediger mit dran schuld, ich weiß es nicht. Vielleicht sind aber auch Stellen dran schuld, wo es heißt, wenn du den Weg des Fleisches gehst, wenn du den Weg der sündigen Natur gehst, wirst du das Himmelreich nicht ererben. Vielleicht sind solche Stellen so ausschlaggebend, dass bei uns alle Alarmglocken rot angehen und wir denken: oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe es aber versaubeutelt. Und diese Stellen, wo die Freundlichkeit Gottes rüberkommt, die gehen da rein und die gehen da wieder raus. Aber die gehen nicht da rein ins Herz. Und dass ich mir wieder bewusst mache, Gottes Wesensart ist eine freundliche. Das ist ein Teil seines Charakters. So ist Gott. Und wenn wir das sehen, das ist seine Wesensart, dann hat das Auswirkungen auf sein Handeln, wie er uns entgegenkommt. Und wenn ich mich dieser Freundlichkeit aussetze, so erinnert euch an die alte Dame am Anfang, die hat meinen Tag verschönert. Ich bin da fröhlich durch den Tag gegangen, weil sie mir freundlich entgegengekommen ist. Wenn du deinen Tag mit diesem Gott, der dir freundlich entgegenkommt, der sagt: ich gehe gerne mit dir durch diesen Tag, ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir, ich bin bei dir. Wenn ich den Tag mit diesem Bewusstsein beginne, dann werde ich das nach außen hinstrahlen können, weil Gott auf mich mit seiner Wesensart gestrahlt hat. Das ist manchmal ein bewusster Schritt, den ich brauche, dass ich mich dem aussetze. Und dass ich diese Freundlichkeit bekomme und dass ich den bewussten Schritt mache, ich lasse die auch nach außen. Ich gebe auch meinem Gesicht manchmal Bescheid, dass ich jetzt freundlich sein will. Das können wir Deutschen manchmal nicht so gut, ne? Und manchmal braucht man auch ein bisschen Ideen, wie man Freundlichkeit zeigen kann, indem man jemanden Blumen schenkt, indem man jemandem etwas Positives sagt, indem man jemanden anlächelt. Ich erlebe das immer wieder an den Supermarktkassen. Lange Schlange. Können Sie bitte noch eine Kasse aufmachen? Und alle sind genervt und schieben dem anderen so den Wagen auch hinten in die Hacken und man ist genervt und denkt sich nur, ah, wann komme ich jetzt endlich dran und so. Und versucht doch mal, in diesem Stress freundlich mit der Kassiererin zu reden. Die sind manchmal echt so perplex, dass sie gar nicht wissen, was passiert. Nicht der Kunde, der nörgelt und der sich beschwert, dass alles so lange dauert, sondern dass man plötzlich, da war heute viel los, ne? Mann, da brauchen sie aber starke Nerven, wa? Und dass man diese Person, die da ihr Bestes gibt, da die Dinge über dieses Band da schiebt und so, dass man die Person wahrnimmt, dass es nicht ein Roboter ist, der da sitzt, sondern ein Mensch. Und dass man denen auch was Gutes wünscht oder was Gutes gibt oder so. Das kann einen großen Unterschied machen. Die Freundlichkeit, die ich bekomme von Gott, die gebe ich weiter. Und wenn du dann 1. Korinther 13, Vers 4, da steht das hohe Lied der Liebe. Da wird aufgebröselt, was denn Liebe überhaupt ist. Und da wird gesagt, ich könnte ja hier mit Pauken und Trompeten und wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wäre alles nichts. Ich könnte den Armen meinen ganzen Besitz schenken, ich könnte mich selber anzünden und hätte die Liebe nicht, das wäre alles nichts. Und dann sagt Paulus ab Vers 4, was die Liebe wirklich ist. Und weißt du, was er als erstes sagt? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Ja, den geduldig Part, den klammere ich mal immer ein bisschen ein. Die ist freundlich. Die Liebe ist freundlich. Das ist ganz klar gelebte Liebe, Freundlichkeit. Du klickst weiter, du bist super, danke. Ich habe das schon wieder alles vergessen, wenn ich so ein Bratz bin. Die Freundlichkeit ist Liebe in Action. Und Freundlichkeit, das ist etwas, was in England, wer von euch schon mal in England war, die sind so überfreundlich. Ne? Ich habe hier ein, sorry, we are closed, but please come back soon. Da heißt es, Entschuldigung, wir haben geschlossen, bitte komme wieder. Das ist für uns Deutsche sehr merkwürdig. Ne? Das ist so the British politeness, die englische Höflichkeit, ne? Entschuldigung, wir haben geschlossen. In Deutschland würde da nur stehen, geschlossen. Und hier, Entschuldigung, ich bin mal nach Irland geflogen und mein Flieger wurde umgeleitet und ich musste in London Heathrow landen und ich hatte so einen Hals, weil meine ganzen Reisepläne durcheinander gekommen ist und da stand eine britische Flughafenangestellte. Und dann kam ich zu ihr und stellte mich vor sie auf und sie guckte mich an und sagte schon, hello my dear, und also, hallo Liebes. Und ich guckte sie schon an, das ist eine Person, die ich nicht kenne. So. Und dann sagte ich, ja, mein Flug wurde umgeleitet und ich muss jetzt meinen Anschluss kriegen und wo ist das? Und sie so, ihr Flug wurde umgeleitet, lovely, also das ist ja schön. Und ich so, nicht wirklich. Aber es geht hier halt nicht um die britische Politeness. Es geht nicht um etwas Anerzogenes, es um etwas Gelerntes, sondern es geht darum, dass ich das, was ich empfange von Gott, dass ich das weitergebe. Dass ich mir bewusst mache, wer Gott wirklich ist und dass ich mir das auch bewusst mache, wer er nicht ist, was ich mir vielleicht selber eingeredet, was mir vielleicht irgendwelche Leute gesagt haben, sondern dass ich in die Bibel schaue und gucke, wie sich Gott selber vorstellt. Wie Gott sich dem Mose vorgestellt hat. Ich will dir meine Freundlichkeit zeigen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Und dass Freundlichkeit etwas ist, das sich in Taten zeigt nach außen hin. So wie ich mich gebe. Und eine Sache, die mich persönlich von Freundlichkeit abhält, ist Stress. Ich weiß nicht, wie ihr in Stresssituationen damit umgeht, aber wenn ich gestresst bin, werde ich pampig. Und wenn das so vielleicht in deinem Leben eine Dauergeschichte ist, dass du nur noch gestresst durch die Gegend läufst, dann musst du dir überlegen, wie kannst du Stress reduzieren? Was sind so Stressfaktoren in deinem Leben? Und wie kannst du Stress reduzieren, das Leben entschleunigen, dass du wieder entdeckst, dass es sich lohnt zu leben, dass das Leben gut ist und dass Gott gut ist und dass die Freundlichkeit rauskommen kann. Freundlichkeit. Es ist das Wesen. Lass die Freundlichkeit raus, die in dir steckt. Und diese Freundlichkeit, das ist einmal verbal, dass man freundlich ist, dass man Menschen grüßt, die man auf der Straße sieht. Ich weiß das noch, im Schwabenland, ich gehe, es kommen mir Leute aus der Gemeinde entgegen, die Gemeinde ist sehr groß da, kommen mir, die sehen mich von Weitem und die wechseln die Straßenseite. Ich bin Norddeutscher, das geht gar nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe auch die Straßenseite gewechselt. Und man sah ihn an, sie wären am liebsten auch wieder auf die andere Straßenseite gegangen. Aber das konnten sie sich jetzt nicht. Und ich bin auf sie zugegangen und ich habe in der Liebe Gottes, die habe ich überall zusammengezogen in mir und habe dann Grüß Gott gesagt. Das sagt man da so. Und sie haben sich dann auch was rausgequetscht. Das nächste Mal, als ich sie getroffen habe, weil ich bin da mit meinem Hund spazieren gegangen, ne? Das nächste Mal sind die nicht auf die andere Straßenseite gegangen und sie haben auch freundlicher gegrüßt und irgendwann haben wir uns dann auch unterhalten und das läuft Freundlichkeit verbal über Worte, dass ich Menschen grüße. So die ältere Generation hat das vielleicht noch von ihren Eltern gelernt, ne, dass man grüßt, aber ganz häufig laufen Leute nur noch so durch die Gegend auf dieses Ziel raus und dass man Menschen wahrnimmt. Verbal, aber auch nonverbal. Ne? Nonverbal kann man viel sagen. Und wenn man schon einfach auf Leute offen zugeht, vor Corona durfte man sich sogar noch die Hände geben, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Oder sogar einen Arm nehmen. Das sind so ganz neue Dinge, haben wir hier gerade eben schon gesagt, man weiß gar nicht, wie man das jetzt machen soll, wenn da jetzt Leute kommen. Aber nonverbal Freundlichkeit zeigen. Und das ist auch so wichtig, liebe Geschwister, ich komme so ziemlich rum in vielen Gemeinden. Gottesdienst ist zu Ende, ich bin so ein Vorhampler hier von vorne und dann gehe ich ins Foyer und dann stehe ich da wie verloren und einsam. Und alles um mich herum begrüßt sich, vielleicht ist die Furcht, vielleicht ist das irgendwie, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, die vor Corona, die umarmen sich, die begrüßen sich, die sprechen miteinander, die lachen da und ich stehe da. Das ist nicht nur in Deutschland, ich bin in ganz Europa rumgekommen, das sind fast überall, bis auf Solingen, meine Solinger, das erste Mal, als ich gekommen bin, habe ich gemerkt, hier ist was anders. Wenn du nach Solingen als Gast kommst, du wirst nicht alleine sitzen. Wir sind ein bisschen weniger Leute und wir haben ein bisschen mehr Platz. Und deswegen, wenn du dich da alleine irgendwo setzt, da kommt sofort jemand. Das muss ich noch nicht mal als Pastor steuern, sondern da kommt jemand, fragt dich, wo bist du, wo kommst du her? Und der setzt sich neben dich. Und nach dem Gottesdienst gehen Leute auf dich zu, ohne dass man das steuert. Deswegen habe ich gesagt, ich muss nach Solingen. Das war so toll. Und das ist das, was wir auch brauchen, diese Freundlichkeit, verbal und nonverbal, dass wenn neue Leute zukommen, dass sie wahrgenommen werden, dass ihnen etwas Gutes passiert. Die erleben ja einen guten Gottesdienst hier. Gestern der Gottesdienst hat mich begeistert, die Musik und die Atmosphäre hier bei euch, das ist ja wirklich, das geht zu Herzen, aber danach, der Schritt ist noch viel wichtiger, was danach passiert, dass Leute sich wirklich wohlfühlen und dass es aktiv zugeht, dass ich aktiv auf andere zugehe und nicht warte, dass sie kommen. Und wenn das alle machen, wenn das alle machen, so wie in Solingen, dann ist das, dann braucht man keinen Besuchsdienst, keinen Begrüßungsdienst oder sowas. Das hatten wir, ne, Winfried, in Korntal auch. Hatte ich jemals da eine angesprochen, als ihr neu wart? Ich bin ja, ihr merkt es schon, ich bin ein Mensch, der auf andere Menschen zugeht. Und ich stand da in dieser großen Gemeinde, 500, 600 Leute im Gottesdienst. Ich stand da nach dem Gottesdienst auch dumm rum und habe da gewartet für 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Alle sind um mich herum und dann bin ich nach Hause gegangen. Und ich garantiere das, wenn das jemandem 3-4 Mal passiert, der kommt nie wieder. Und deswegen diese Freundlichkeit, wir brauchen die Freundlichkeit. Und da fängt schon Evangelisation an. Jetzt denk mal an deinen Nachbarn. Ich weiß nicht, ob du ein gutes Verhältnis mit denen hast. Aber da fängt schon Evangelisation mit Freundlichkeit an. Dass ich die grüße. Dass ich mit denen spreche. Dass ich denen ein Stück Kuchen rüberbringe. Freundlichkeit. Ihr müsst mich bremsen, sonst rede ich zu viel hier. Es ist ja Freundlichkeit und Güte unser Thema heute Abend. Und Liebe, Freundlichkeit ist Liebe, die sich in kleinen Taten zeigt. 1. Korinther 4. Güte. Was ist Güte? Kannst du mir sagen, was Güte ist? Dein Freund da neben dir. Das ist ein Wort, das kennt man heute gar nicht mehr, oder? Benutzt du das? Ja, danke. Puh. Ich hatte jetzt schon Schiss, dass du mir so eine Definition von Güte runter so aus dem Ärmel. Güte. Ich danke Ihnen für Ihre Güte. Das sagt doch keiner mehr. Das ist so ein Wort. Das steht hier bei uns in der Bibel. Aber wer gebraucht es denn heute noch? Was heißt denn Güte überhaupt? Güte ist so ein, das ist nicht mehr normaler Sprachgebrauch. Das ist mehr so kanaanäisch, Bibeldeutsch. Güte. Und ich musste, als ich das mal vorbereitet habe, musste dann auch mal nachgucken, was ist denn Güte überhaupt? Und was macht man? Man guckt bei Wikipedia. Das darf man in der Schule nicht machen, ne? Abschreiben von Wikipedia. Aber Pastoren dürfen das, Prediger dürfen das. Unter Güte, von Gut früher auch Herzensgüte, versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge und Unnachgiebigkeit angesehen. Im Christentum ist Güte eine Haupteigenschaft Gottes, siehe auch Liebe Gottes, sowie Frucht des Heiligen Geistes. Güte, und da steckt ein Wort drin, gut. Güte und gut gehört zusammen. Und Jesus sagt in Lukas 18, als so ein reicher Mann zu ihm kommt und sagt, guter Meister, sagt Jesus, stopp, halt mal. Warum nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, nämlich Gott. In Lukas 18, Vers 19. Und wir heutzutage kennen diese Güte gar nicht mehr so. Wir kennen es aber trotzdem. Pass mal auf, kennt ihr das hier? Gütesiegel. Wir Deutschen stehen auf Gütesiegel. Wenn da ein Gütesiegel drauf ist, dann muss es gut sein. Und dann gibt es Bio und aus der Vegan, der blaue Engel, alles kennt ihr bestimmt, ne? Und das haben sich intelligente Marketingleute ausgedacht, ganz viele. Ganz viele Siegel sind einfach nur Marketing-Gag. Einige sind auch richtige. Aber es gibt ein Siegel, da ihr werdet alle gleich gerade sitzen und voller Stolz geschwellter Brust. Es gibt ein Gütesiegel, da werdet ihr sagen, jawohl, made in Germany. Das ist ein Siegel der Güte. Ne? Ich habe eine Freundin in Amerika und die hat wiederum eine andere Freundin und die hat sich eine amerikanische Waschmaschine gekauft. Die war nach 3 Monaten kaputt. Und dann sagte meine Freundin Marianne, die sagte dann zu ihr, ja, du bist ja auch dumm, warum kaufst du nicht eine deutsche Waschmaschine, die hält? Was in Deutschland gemacht worden ist, das hat Qualität. Zumindest früher mal. Aber es ist ein Qualitätszeichen, so ein Siegel. Und weißt du, diese Güte, die Güte Gottes, das ist eigentlich ein Qualitätszeichen für dein Glauben. Wenn du gütig bist, da zeigt sich die Qualität deines Glaubens. Und die Güte, Gott ist gut. Und dieses Gutsein, jemanden gut, etwas Gutes wünschen, für den Gutes tun, da zeigt sich mein Glauben. Da kommt das, was ich von Gott empfange, auch wieder hin zu ihm. Dass Jesus hat den Menschen so viel Gutes getan. Die Güte Gottes wurde in ihm sichtbar. Und das darf ich leben, dass ich um mich herum erkenne, wo die Leute etwas brauchen und wo ich ihnen etwas Gutes tun kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Tagen, wenn ihr euren Ehepartnern, wenn ihr euren Kindern, wenn ihr euren Eltern mal fragen könntet, was kann ich dir Gutes tun? Da ist man ja ganz perplex, deswegen überlegt schon mal heute Nacht, wenn ihr im Bett liegt, was antworte ich denn da drauf? Dass die Güte sichtbar wird, die Güte Gottes, Gott tut uns so viel Gutes, dass wir hier in Frieden sitzen, dass wir nicht Angst haben müssen, dass irgendwelche russischen Raketen uns auf den Kopf fallen. Dass wir wissen, morgen ist auch unser Kühlschrank noch übervoll. Wir werden keinen Hunger haben. Dass wir wissen, wir haben Arbeit, Gott ist so gut zu uns. Wir haben allen Grund, Gottes Güte zu loben und zu preisen. Und wir dürfen das an andere weitergeben. Und eine gute Übung ist einfach, dass wir lernen, dem anderen Gutes zu tun. Und wenn wir nicht wissen, was der andere jetzt gerade Gutes braucht, lass uns doch mal fragen, was er braucht. Und die andere darf auch sagen, ich brauche mal Zeit mit dir. Oder ich brauche mal hier Hilfe, mein Fahrrad ist kaputt, mein Auto braucht eine Wäsche, ich möchte gern mal wieder was Leckeres essen oder sowas. Dass wir in den kleinen Dingen das lernen, einander Gutes zu tun, und dann wird es vielleicht auch so kommen, dass wir größere Dinge anpacken können mit der Güte Gottes. Jetzt möchte ich heute Abend nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, Leute, wenn ihr jetzt nicht freundlich seid, wenn ihr jetzt nicht gütig seid, der Winfried erzählt mir das, dann komme ich wieder. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Reißt euch zusammen, seid gefälligst freundlich und gütig. Nein, wir haben davon gehört, dass das Gottes Wesensart ist. Gottes Wesensart. Freundlichkeit und Güte sind Gottes Wesensart. So ist Gott. So möchte Gott dir begegnen, wenn du ihn lässt. Ich bin auch schon manchmal, habe ich versucht, freundlich zu sein, ging gar nicht. In Russland, wenn du lächelnd durch die Gegend gehst, dann outest du dich als Westeuropäer, als Ausländer. In Russland geht man eher. Und du musst sowieso immer auf den Boden gucken, weil die Gullideckel manchmal fehlen. Und du siehst immer Westeuropäer, die strahlen und gehen so, wow, ist das schön hier. Und dann wissen immer die Leute, Ausländer. Und manchmal strahlt man so in ein Gesicht rein und die Leute gucken einem so zu. Und die Freundlichkeit, manchmal stoßen wir nicht auf Freundlichkeit, und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen von Gott füllen lassen, dass wir wissen, so ist er, und dass wir ihm Raum geben in unserem Leben und dass wir ihm Früchte wachsen lassen. Und Früchte wachsen lassen heißt ja, dass sofort ein großer Baum bei mir stehen muss, an dem viele Früchte wachsen, oder? Sofort so, ab heute ist Baum der Freundlichkeit da und Baum der Güte da, ne? Das ist doch so, oder? In eurem Garten auch, ne? Da bums und schon steht der Baum, ne? Da pflanzt was ein, gießt drauf und schwupp ist da gleich da, oder? Ja? Nein? Also bei mir nicht. Ich pflanze einen Samen ein, dann gieße ich Wasser drauf und dann komme ich jeden Tag und denke, bringt nichts. Gieß noch ein bisschen, immer noch nicht. Man muss warten. Und dann kommt irgend so eine grüne Spitze raus und du fängst schon an, super, guck, da kommt was. Totale Begeisterung, ne? Du kannst noch nichts ernten, gar nichts. Und dann muss erstmal die Pflanze rauswachsen, dann muss sie erst blühen, dann muss sie bestäubt werden und dann kannst du irgendwann mal eine Frucht ernten. Und so ist das auch mit unseren Früchten hier. Das wird, wenn wir nicht anfangen, es in kleinen Dosen zu probieren. Und ich hoffe, ich habe euch heute Abend ein paar Ideen gegeben. Versucht das mal mit dem Supermarkt. Ihr habt ja jetzt einen neuen Dorfladen, ne? Da werden die alle sagen, wieso sind die alle plötzlich so freundlich? Versucht es mal mit der Güte untereinander. Was kann ich dir Gutes tun? Früchte müssen wachsen. Und sie können nur wachsen, wenn ich es zulasse, dass es in mir drin, dass Jesus einen Samen reinstecken darf, in mir drin. Dass er mein Wesen, dass er durch sein Wesen, mein Innerstes berühren darf, dass er mich prägen darf, dass er mein Denken verändern darf. Und dann wird das, was in mir ist, nach außen kommen, immer mehr. Und Jesus lädt uns dazu ein, heute Abend. Und wenn du sagst, ich bin von meiner Natur aus, ich bin nicht freundlich. Und mir fällt es auch schwer, gütig zu sein, dann ist das ein Anfang. Dann kannst du nämlich mit leeren Händen zum Herrn kommen. Und der Herr möchte dir die Hände füllen. Der möchte in seiner Freundlichkeit zu dir kommen und er möchte seine Güte über dir regnen lassen. Ich lade uns ein, dass wir in einem stillen Gebet vor unseren Herrn kommen und unsere Hände ausbreiten und ihm bitten, fülle unsere Hände.